Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Michel Ries.
Schönen guten Morgen, Leontine Gräfin von Schmettow.
Schönen guten Morgen.
Leider sitzen wir nicht im selben Studio und sind auch nicht live. Warum konnten Sie nicht, wie eigentlich geplant, zu uns ins SWR 1 Sendezentrum kommen, sondern müssen unbedingt noch in Hamburg bleiben?
Also ich wäre nur zu gerne nach Stuttgart gekommen, in diese schöne Stadt. Aber leider ist es so, dass ich in den Endzügen mit meiner Dokumentation über Prinzessin Diana sitze. Das heißt, dass noch 2-3 Tage vor mir liegen, bis dieser 90-minütige Film zu Ende ist. Und Sie können sich vorstellen, bei Lady Diana, das ist eine Bilderflut. Aber diese Bilderflut will natürlich in eine Geschichte gebracht werden.
Ihr Film kommt genau am 20. Todestag von Lady Di, also am 31. August im NDR-Fernsehen. Was erfahren wir da, was die Welt bislang noch nicht wusste?
Ja, ich glaube, dass die Welt insbesondere gerne nochmal die Bilder dieser außergewöhnlichen Frau sehen möchte. Dass man nochmal sehen möchte, dass diese ursprünglich ja ganz naive Diana sich in dieses Abenteuer am Hofe gestürzt hat, voller Erwartung, voller Hoffnung, dann so enttäuscht wurde, so verletzt und so betrogen wurde und wie diese Frau es geschafft hat, sich selber wieder zu erfinden, zur Königin der Herzen zu werden. Das ist ja eine Art Underdog-Geschichte, bei der man mitleiden, sich mitfreuen kann. Und das sozusagen vor dem Hintergrund der jungen Generation, 20 Jahre später. Was hat das eigentlich mit dem Königshaus gemacht? Hat diese Frau das Königshaus verändert? Hat diese Frau ihre Söhne so beeinflussen können in diesen wenigen Jahren, dass vielleicht William und Harry Dinge heute auch anders machen, weil sie die Söhne von Prinzessin Diana sind?
Sie haben Interviews gemacht, unter anderem mit dem früheren Butler und dem ehemaligen Leibwächter von Lady Di. Wie redselig waren die beiden?
Die waren sehr redselig, muss ich sagen. Und das war natürlich erfreulich, weil man viele Geschichten doch nochmal anders erfahren hat. Und zwar nicht die offizielle Version, sondern die Version von Menschen, die ganz dicht dran waren, die das wirklich erlebt haben. Und man hat Dinge, die wir aus dem Fernsehen kannten, von Bildern, hat man plötzlich sozusagen aus einer ganz anderen Perspektive erfahren, weil ich gehört habe, wie war es eigentlich, wenn dann nach einem offiziellen Ereignis die Tür zuging und Diana die private Prinzessin war. Die Frau, die in sich zusammengesunken ist, die geweint hat, die einsam war, die gelitten hat. Das haben wir ja nach außen in der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen, aber das war der andere Part von Diana.
Muss die Geschichte irgendwie umgeschrieben werden oder bleibt es im Prinzip bei dem Bild, das wir alle haben? Die vom englischen Königshaus verstoßene und von der Weltöffentlichkeit übermaßen verehrte Frau, die auf tragische Weise bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.
Diese Figur der Diana, die ist ja sehr vielschichtig. Das ist eine Frau, die sicher ein Opfer gewesen ist, aber sie war sicher zu einigen Teilen auch Täterin. Das ist eine Frau, die irgendwann gelernt hat, sich auch zu wehren, auch Rache zu nehmen, die auch Grenzen überschritten hat, die auch das Haus beschädigt hat. Das muss man auch sagen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, das auch so differenziert herauszuarbeiten und zu sagen, man hat sich an dieser Frau versündigt, aber sie hat auch irgendwann gelernt, Schaden zuzufügen, um klarzustellen, ich bin beschädigt, ich bin betrogen, ich habe einen Ehemann, der eigentlich nie mein Ehemann war. Ich war eigentlich nur der Seitensprung in einer treuen Beziehung zu Camilla.
Wissen Sie noch, wann und wo Sie damals vom Tod Lady Di's erfahren haben?
Also ich glaube, das hat keiner vergessen, wo und wann er sich wie aufgehalten hat. In dem Moment, wo wir die Nachricht erfahren haben vom Tod von Diana. Und ich weiß es auch ganz genau, dass ich unter der Dusche stand und das Radio lief. Und ich konnte es überhaupt nicht fassen, weil zu der Zeit hat man ja vielleicht damit gerechnet, dass Queen Mom, die ja schon in einem sehr fortgeschrittenen Alter war, sterben könnte. Aber keiner konnte damit rechnen, dass diese junge Frau plötzlich tot sein soll. Ich glaube, das ging allen gleich, dass man völlig fassungslos war. Es war ein weltweiter Schock.
Sie haben das eben schon mal angesprochen, dass Sie in Ihrem Film auch hinterfragen, inwieweit Lady Di das britische Königshaus verändert hat. Inwieweit hat sie das?
Ja, ich denke, dass die Königin Prinzessin Diana geradezu dankbar sein muss. Denn Diana hat eigentlich der königlichen Familie aufgezeigt, dass man Dinge auch anders machen kann. Dass man sich nicht so steif an dem Protokoll festhalten muss. Man kann auch mal Hut und Handschuhe weglassen, auf die Menschen zugehen, Menschen mit Augen, mit Händen berühren. Man kann dorthin gehen, wo es wirklich, wirklich auch wehtut. Sie ist ja zu den AIDS-Kranken, zu den Lepra-Kranken gegangen und hat sie berührt. Das war etwas Undenkbares damals. damals im Königshaus und die Königin soll gesagt haben, das hat mir zumindest der Butler erzählt, kannst du nicht irgendwas Nettes machen? Irgendwas Netteres, als zu diesen schwerkranken Menschen zu gehen? Man dachte ja auch, man könnte sich anstecken. Und sie hat so viel für diese Menschen getan. Und was damals bedeutete, eine Prinzessin bei einem AIDS-Kranken, kann man sich heute, 20 Jahre später, kaum mehr vorstellen.
Vergangene Woche gab es im britischen Fernsehen eine Dokumentation, eigentlich altes Material, aber eben nochmal mit den ganzen pikanten Details, unter anderem über die Beziehung zu Prinz Charles, das eher dürftige Sexualleben und so weiter. Kamen da irgendwelche Reaktionen aus dem Hause Windsor?
Nicht, dass ich wüsste. Das ist aber auch nicht zu erwarten. Es ist ja auch, wenn man mal ehrlich ist, auch ein bisschen schmerzhaft, insbesondere jetzt für die beiden Jungen, die im Fernsehen erleben müssen, dass jeder sozusagen die Deutungshoheit über ihre Mutter beansprucht. Das ist, glaube ich, etwas, was schwierig ist und wo sich das Königshaus keinesfalls äußern wird.
Welches Ansehen genießt heute, viele Jahre danach, Prinz Charles?
Ja, wir wissen ja, dass das Ansehen von Prinz Charles nach dem Tod von Diana auf dem Tiefpunkt war. Man hat ihn verantwortlich gemacht im Grunde für die Bitterkeit, für die Enttäuschung und irgendwie auch mitverantwortlich gemacht für diesen Tod, weil man sagt, es wäre doch gar nicht so weit gekommen, hätte er sie nicht betrogen mit Camilla. Es hat lange gedauert, aber ich würde sagen, dass man inzwischen anders auf diese Jahre guckt, dass man auch sieht, wie schwierig die Situation von Charles damals gewesen ist, der ja in diese Ehe gedrängt worden ist, der gar keine Chance hatte, diese junge Frau kennenzulernen. Und ich denke mal, dass sein Ansehen sehr gestiegen ist seitdem und dass man jetzt ihm auch zutraut, dass er ein guter König sein könnte und sogar, dass die Frau an seiner Seite, Camilla, eine Königin von Großbritannien sein könnte.
Wird Charles irgendwann mal König von England oder folgt vielleicht doch direkt Prinz William der Queen, wenn sie denn irgendwann mal gehen sollte?
Was wir alle nicht hoffen.
Ja.
Nein, aber es liegt auf der Hand. Auch sie ist nicht unsterblich, aber ich bin überzeugt, solange Prinz Charles bei Kräften geistig und körperlich ist, wird er auch dieses Amt übernehmen. Er ist lange genug darauf vorbereitet, er wartet so lange wie keiner bisher. Und es ist auch niemand, der das anders möchte. Nicht die Queen, nicht Prinz Charles und auch William freut sich natürlich, wenn er nicht gleich in die erste Reihe rutscht, sondern einfach Zeit für seine Familie hat und ein bisschen sich um seine Kinder und seine Frau kümmern kann. Das wird ja dann nicht mehr der Fall sein oder kaum mehr der Fall sein, wenn er wirklich eines Tages auf dem Thron sitzt.
Prinz Henrik von Dänemark hat dieser Tage wissen lassen, dass er nicht neben seiner Königin Margarete begraben werden will. In meinen Ohren, Frau von Schmettow, ist das ein echter Skandal. Was steckt da dahinter?
Ja, es ist ja nicht der erste Skandal, den wir im dänischen Königshaus erleben. Und was dahinter steckt, ist die schwierige Rolle des Prinzgemahl. Ein Mann, der sich ständig 2, 3 Schritte hinter seiner Frau aufhalten muss, der sozusagen die zweite Geige spielt, der sich nur äußern darf, wenn sozusagen er gefragt wird und immer sozusagen seiner eigenen Frau den Vortritt lassen muss. Dafür muss man stark sein. Und dafür muss man sich selber zurücknehmen können. Und das ist vielleicht nicht jedem so in die Wiege gelegt worden. Prinz Henrik tut sich damit schwer und er hat sich ja ab und zu schon sehr beleidigt auf sein Weingut in Südfrankreich zurückgezogen. Er hat ja vor 1,5 Jahren auch verkünden lassen, dass er jetzt in Rente geht und mit diesem ganzen Rummel nichts mehr zu tun haben will. Aber jetzt setzt das natürlich die Krone auf, dass er sagt, ich will nicht neben meiner Frau begraben werden. Ich glaube, da ist ganz viel Trotz dahinter.
Jetzt ist das aber, glaube ich, seit 45 Jahren so, dass Henrik eben nur in Anführungszeichen der Prinzgemahl und nicht der König ist. Welche Erklärung haben Sie dafür, dass er jetzt mit dieser Äußerung da kommt? Vor kurzem war doch erst Friede, Freude, Eierkuchen. Die beiden haben goldene Hochzeit gefeiert und standen lächelnd vor allen Kameras dieser Welt.
Ja, aber ich glaube, dieses Frieden, Freude, Eierkuchen ist natürlich etwas, was die Öffentlichkeit sehen will und erleben will, wie es dann tatsächlich hinter den Kulissen aussieht, das wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist, dass er sich grundsätzlich schwer tut. Er ist ja nicht nur die zweite Geige, im Grunde ist er seit auch Prinz Frederik, der Kronprinz, eine immer wichtigere Rolle spielt im Königshaus, sozusagen auf den 3. Platz verwiesen worden. Und das ist etwas, was mit seinem Ego nicht kompatibel zu sein scheint. Und ich glaube, er will immer wieder seinen Frust ablassen und er scheut sich nicht davor, das auch öffentlich zu tun, wie wir jetzt gemerkt haben.
Wenn man so wie Sie seit vielen Jahren als Adelsexpertin unterwegs ist, woher bekommt man dann die exklusiven Informationen? Ich nehme mal an, das Lesen der gängigen Blätter, wie sie alle heißen, Gala, Bunte, 7 Tage, das Goldene Blatt, reichen da nicht aus.
Da haben Sie völlig recht. Nein, ich kenne natürlich viele im Umkreis der königlichen Familien. Es gibt Könige und Königinnen insbesondere, denen ich auch sehr nahe kommen durfte. Das heißt, ich bin mit denen gereist, ich habe mit denen Exklusivinterviews geführt, ich habe sie begleitet auf ihren Touren durchs eigene Land oder ins Ausland. Und da kriegt man natürlich auch ein Gefühl für diese Persönlichkeiten. Und wenn man dann noch das Glück hat, sozusagen Menschen zu treffen und mit denen zu sprechen, die diese Protagonisten, sage ich mal, sehr gut kennen, dann kann man sich natürlich auch den Königen und Königinnen annähern. Und das ist auch das, was mir so, glaube ich, bei Prinzessin Diana gelungen ist, weil wenn man mit Menschen spricht wie dem Bodyguard oder den Butler, dann hört man natürlich vieles, was ansonsten nie an die Öffentlichkeit dringen würde.
Was glauben Sie, wie viel Prozent der gut 80 Millionen Deutsche sich für den Adel und für die Königshäuser interessieren?
Das ist eine gute Frage. Ich würde mal schätzen, 70 bis 80.
Das ist viel. Oder es wäre viel, wenn es denn so ist. Glauben Sie, das sind überwiegend Frauen?
Das sind überwiegend Frauen. Ich denke mal, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, waren es vielleicht auch was eher die ältere Generation. Was ich jetzt bemerke, ist, dass sehr viel auch jüngere Menschen sich dafür interessieren. Aber das kommt natürlich auch dadurch, dass die jüngere Generation in den Königshäusern nachwächst und ja sehr nett anzuschauen ist und schöne Geschichten bietet.
Wir haben heute in Guten Morgen Baden-Württemberg schon Stimmen aus der Kurpfalz gehört. Hier kommt nochmal ein kleiner Auszug auf die Frage, warum ist das alles so faszinierend?
Märchen, Prinzessin, Königin, wäre ich auch gern.
Man möchte manchmal auch so leben, einen schönen Liebhaber dazu. Ob sie sich scheiden lassen, ob sie wieder zusammenkommen, wie viele Kinder sie kriegen und ob sie neben hinausgehen und alles sowas. Das fasziniert mich.
Ja, und was genau macht für Sie die Faszination aus?
Ich finde, das ist eine sehr interessante Kombination aus natürlich auch geschichtlichen Hintergründen. Das sind ja alles Geschlechter, die es seit über 1000 Jahren gibt. Menschelnden Geschichten, das hat man ja eben auch gehört, das sozusagen das Auf und Ab, an dem man natürlich auch teilhaben kann. Und natürlich auch die Bedeutung. Was bedeuten diese Familien eigentlich in diesen Ländern? Weil diese Länder ja selber alle entscheiden könnten von heute auf morgen, wir wollen dieses Königshaus gar nicht, wir wählen das ab und sie tun es nicht. Warum haben die eigentlich noch eine Bedeutung und warum üben sie so eine Faszination aus?
Welche Rolle spielt die Sehnsucht nach der heilen Welt?
Also ich habe immer wieder festgestellt, übrigens gerade auch in Deutschland, da ist das Interesse ja besonders groß und vielleicht gerade, weil wir keine Monarchie haben. Wir sind ja alle aufgewachsen mit diesen Geschichten, mit diesen Märchen und da gab es rote Teppiche und goldene Teller und große Bälle. Und irgendwie sind es ja die Geschichten, die wir dann als Erwachsene wiederentdecken. Und wo entdecken wir sie wieder? Wir gucken einmal über die Grenze und sind umgeben von Königshäusern. Und das ist natürlich schön anzugucken. Aber es ist nicht nur schön anzugucken. Ich glaube, dieses Mitfiebern, dieses Auf und Ab auch dieser Schicksale, die haben es ja auch inzwischen alle nicht nur einfach. Wir erleben ja auch Rückschläge, wir erleben Trennung, wir erleben Schwierigkeiten. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Das ist so ein bisschen wie so eine Soap-Opera der Königshäuser.
Die heile Welt ist ja, wenn man genau hinguckt, eigentlich gar nicht so heil.
Weil man ein König ist oder eine Prinzessin, ist man ja nicht gleich glücklich. Ich denke, alle, die Sie auch befragt haben für diese Sendung, die würden mehrheitlich nicht tauschen wollen. Denn wer will denn schon 24 Stunden am Tag in der Öffentlichkeit stehen, immer beobachtet werden? Und beobachtet heißt natürlich auch immer kritisiert werden, immer perfekt sein, immer lächeln, nie einen Fehler machen. Das ist ja eigentlich ein ziemlich furchtbares Leben. Also insofern denke ich, man sitzt einem Irrtum auf, wenn man glaubt, was, wie schön und glücklich muss man sein, wenn man eine Prinzessin ist.
Sie haben schon angedeutet, dass Sie in den 20 Jahren, die Sie über die Königshäuser berichten, teilweise auch sehr eng dran gewesen sind an Monarchinnen und Monarchen. Welcher dieser Persönlichkeiten hat Sie möglicherweise am meisten beeindruckt?
Ja, ist ganz komisch. Es ist eigentlich immer die Person, mit der man sich gerade beschäftigt, der man gerade nahe kommt. Die liegt einem besonders am Herzen. Bleibt er jetzt unter uns? Ich habe schon auch meine Lieblinge unter den Königshäusern und ich war immer besonders gerne in Norwegen. Ich finde das eine sehr geerdete, sehr sympathische Familie und ich habe den König irgendwann mal gefragt, wie gelingt es Ihnen eigentlich, so viel Sympathien auf Ihrer Seite zu haben? Und da sagte er, ja, das Geheimrezept ist doch ganz einfach. Einfach so sein, wie man ist. Und das merkt man auch und das kommt bei den Norwegern besonders gut an. Aber ganz ehrlich, wenn ich in Schweden bin oder mit der schwedischen Königin nach Brasilienreise, das habe ich 2-3 Mal gemacht, dann ist man natürlich da auch wieder in den Bann gezogen, weil diese Aura, die diese Menschen umgibt, auch weil andere ihnen auf eine andere Art begegnen als vielleicht sie uns begegnen würden, die ist natürlich ansteckend, die fasziniert.
Auch wenn Sie vergleichsweise nah an diese Menschen rankommen, dann ist das natürlich trotz allem meistens in einem offiziellen Rahmen. Wie schwierig ist es da für Sie zu beurteilen, was Fassade ist und was tatsächlich dahinter steckt?
Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach, das zu unterscheiden. Die Monarchen wissen, man ist Journalistin, man ist neugierig, man wird über sie berichten. Und insofern ist natürlich immer da die Schere im Kopf, vorsichtig zu sein und was man nach außen trägt und was man sagt oder nicht sagt. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel auf Reisen ist und ich bin zum Beispiel mit Königin Silvia in kleinen Flugzeugen durch Brasilien geflogen, habe Projekte besucht, habe sie erlebt im Slum, habe sie erlebt mit Menschen, denen es richtig, richtig schlecht geht. Da, glaube ich, ist nicht viel Verstellung. Da habe ich eine Königin erlebt, die so 1:1 war, die sich hat umarmen lassen, die sehr zugewandt war, die den Menschen helfen wollte. Und ich glaube schon, dass man da auch den Menschen hinter der Monarchin kennenlernt.
Ich habe dieser Tage gelesen, dass der norwegische Kronprinz Haakon mit seiner Mette Marit angeblich Urlaub auf einem Campingplatz in Dänemark gemacht haben soll. Also wie ein ganz normaler, wie du und ich, was soll ich davon halten, wenn ich sowas lese? Stimmt das?
Ja, da bin ich mir sehr sicher, dass das stimmt, weil es ihm so ähnlich sieht. Also die sind ja wahnsinnig naturverbunden, dieses Königshaus und gerade Haakon und Mette Marit. Die erlebt man immer wieder, die wandern durchs Land, die zelten, die feiern ihren Geburtstag mit Picknick im Park und er springt mit dem Fallschirm ab. Das ist sehr typisch für die und ich glaube, so wollen die Norweger auch ihre Monarchen sehen. Das wird auch erwartet, dass sie nicht sozusagen abgehoben sind und irgendwo drüber schweben und mit den Menschen nichts zu tun haben, sondern es ist ja eine sehr schwierige Balance zwischen bürgernah zu sein, dicht dran zu sein, aber doch ein bisschen anders zu sein. Aber ich finde, dass das Haakon und Mette Marit sehr gut gelingt.
Wissen Sie, was Stefanie momentan heutzutage macht, wie und wo sie lebt?
Jedenfalls singt sie nicht mehr, jedenfalls nicht öffentlich, soweit ich weiß. Das ist ja eine Frau, die sich immer wieder neu ausprobiert hat, die immer sozusagen auf der Suche war. Und ich glaube, das ist bis heute so geblieben. Wir sehen sie ja relativ selten. Sie ist ab und zu bei offiziellen Terminen mit dabei oder man sieht sie an der Seite ihrer Kinder. Aber es ist immer so ein kleines Geheimnis um Stefanie. Also sie ist immer so ein bisschen auch außen vor gewesen, wenn es um die Familie der Grimaldis ging.
Stefanie hat auf jeden Fall, also nach all dem, was ich so mitbekommen habe in den letzten Jahren oder fast Jahrzehnten, immer wieder auch negativ Schlagzeilen geliefert, auch mit ihren gescheiterten Beziehungen. Kann man sagen, sie ist jetzt nicht unbedingt mit ihren Männern glücklich geworden?
Auf jeden Fall ist sie, glaube ich, ein gebranntes Kind und ist auch was Männer anbetrifft, glaube ich, eine Suchende. Und ich meine, man kann ja daraus schließen, dass sie die Männer, an die sie sich sozusagen in der ersten Linie gewandt hat, auch immer wieder verlassen hat oder verlassen wurde, dass sie da keine glücklichen Erfahrungen gemacht hat.
Wie gelingt es Stefanis älterer Schwester Caroline, den offiziell immer noch Gatten Ernst August von Hannover in Schach zu halten?
Na, ich habe ja nicht das Gefühl, dass es in den letzten Jahren viele Berührungspunkte gab. Man hat sie ja jahrelang nicht mehr in der Öffentlichkeit gemeinsam gesehen. Ich denke aber, dass sozusagen der Kontakt wahrscheinlich viel über die Söhne läuft. Denn wir wissen ja, dass die Söhne von Ernst August Senior, also Ernst August Junior und Christian Junior, ein gutes Verhältnis zu ihrer Stiefmutter Caroline haben. Also insofern werden die voneinander wissen und hören, aber man hat ja nicht den Eindruck, dass das noch ein liebendes Paar ist.
Einer der Söhne hat ja vor kurzem geheiratet, aber trotz des guten Verhältnisses zu Caroline war sie, glaube ich, nicht bei der Hochzeit.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich finde aber, dass das auch nicht besonders erwartbar gewesen wäre, denn in erster Linie war natürlich die Mutter dort gefragt, die Mutter von Ernst August. Und die war auch diejenige, die die Hochzeit mit vorbereitet hat, die mit ihm bei der Kirche vorgefahren ist und ihn in die Kirche rein begleitet hat. Und ich glaube, das wäre einfach eine schwierige Situation gewesen, wenn jetzt auch noch Prinzessin Caroline gekommen wäre. Wahrscheinlich hätten sich auch alle Medien eher auf Prinzessin Caroline gestürzt und sie hätte sozusagen den eigentlichen wichtigen Persönlichkeiten, zwar dem Brautpaar und der Bräutigammutter, die Show gestohlen und das wollte, glaube ich, niemand.
Die Öffentlichkeit weiß, dass es bei den beiden seit über 8 Jahren mindestens nicht mehr funktioniert. Weshalb, denken Sie, wird der Schein der Ehe immer noch aufrechterhalten?
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Da bin ich nicht dicht genug dran und da möchte ich auch nicht spekulieren.
Wen könnten Sie sich als König hier im Land vorstellen?
Ehrlich gesagt niemand. Ich glaube, wir sind alle glücklich mit sozusagen dem System, das wir haben. Und wenn man eine Umfrage machen würde, da bin ich überzeugt, dass die Mehrheit auch dabei bleiben will und nicht einen deutschen König zurückhaben möchte.
Ja, die Zahl der Monarchisten in Deutschland bleibt auf niedrigem Niveau konstant. Auf die Frage, ob sie hierzulande gerne einen König hätten, haben etwa 16% mit Ja geantwortet. Also jeder Sechste. Wie erklären Sie sich den Widerspruch zu dem, was wir vorhin besprochen haben, die große Sehnsucht der Menschen nach Märchen und Prinzessinnen?
Ja, ich glaube, dass die deutsche Monarchie doch gewisslich beschädigt ist durch all das, was man erlebt hat vor 1918, also vor Abdankung von Wilhelm II. Und ich glaube nicht, dass es da konkrete Wünsche gibt, jetzt in der Preußenfamilie den Chef des Hauses wieder als König zu installieren. Auf der anderen Seite aber, glaube ich, ist es schon so, dass die Menschen wahrnehmen, dass unser Land vielleicht weniger prunkvoll, weniger farbig, weniger repräsentativ auftritt. Also wenn man mal vergleicht, einen Empfang im englischen Königshaus und einen Empfang in Schloss Bellevue in Berlin, was auch natürlich sehr schön ist, da guckt man doch lieber über den Kanal nach England und erfreut sich dieser Bilder, dieser Inszenierung. Das hat ja was. Das sind ja Jahrhunderte alte Riten, die da weiterhin gelebt werden und die Menschen auch erfreuen.
Vielleicht liegt es ja insgesamt auch ein bisschen an der Mentalität der Deutschen, dass viele dann doch rational mit der Geschichte umgehen und sich sagen, nö, im Königshaus, das ist zu viel Geldverschwendung und aus der Zeit gefallen.
Ja, wobei das mit dem Geld, das ist ja immer die große Frage, ist ein Königshaus, muss ein Königshaus eigentlich unbedingt teurer sein? Es wird ja jedes Jahr nachgerechnet, zum Beispiel auch in Großbritannien. Und unterm Strich wird dann immer wieder festgestellt, dass dieses Königshaus aber eben auch sehr viel Geld einbringt. Denn ich meine, wie viele Touristen kommen einfach nach England, um zum Beispiel die Wachablösung, den Wachwechsel zu erleben vor Buckingham Palace oder in den Palast selber zu gehen. Das ist natürlich auch ein Touristenmagnet und es ist auch ein Türöffner, das Königshaus. Warum haben wir jetzt gerade William und Kate in Deutschland erlebt? Weil sie gut Wetter machen wollen. Sie haben einfach gesagt, wir wollen die guten Beziehungen beibehalten, auch nach dem Brexit.
Jetzt sind wir wieder kurz rüber nach England auf die Insel. Ich wollte nochmal zurück zu uns nach Deutschland. Was denken Sie, welche Rolle spielt insgesamt gesehen der Adel heute im Jahr 2017 noch in Deutschland?
Ja, auf jeden Fall keine politische Rolle mehr. Wahrscheinlich auch nur bedingt eine gesellschaftliche Rolle. Was ich festgestellt habe, ich habe ja mal eine 13-teilige Serie gemacht über 13 deutsche Fürstenhäuser. Es gibt natürlich noch Familien, die einen gewissen Einfluss in einer Region haben. Und wenn man zum Beispiel, ich bin ja in Hamburg und hier im Norddeutschland ansässig, wenn man zum Beispiel nach Bückeburg fährt und das Schloss vom Fürsten Schaumburg-Lippe vor sich hat, da merkt man einfach, dass das immer noch nicht nur das Schloss, sondern auch die Familie eine große Rolle spielen und dass die Bevölkerung auch vor Ort stolz sind, weil sie sich natürlich unterscheiden von allen anderen Ortschaften, weil sie den Fürsten haben und dieses Schloss, was sehr gut besucht ist und was natürlich auch Anziehungspunkt ist für Touristen.
SWR 1, Leute, ist fast zu Ende und bisher gab es keinerlei Einwände von Leontine Gräfin von Schmettow, weil ich manchmal auch nur Frau von Schmettow gesagt habe. Darf ich davon ausgehen, dass ich Sie trotzdem standesgemäß und damit korrekt angesprochen habe die ganze Zeit?
Wie Sie es machen, ist richtig. Nein, es ist ja so, mein offizieller Name ist Leontine Gräfin von Schmettow. Also auch wenn ich offizielle Dokumente unterschreiben muss, dann muss ich mit vollen Namen unterschreiben. Und dazu gehört das Gräfin von Schmettow. Das ist ja heutzutage kein Titel mehr, sondern Bestandteil des Namens. Aber ich bin Journalistin und wenn ich immer als Leontine Gräfin von Schmettow hier durch den NDR oder die Kantine laufen würde, das wäre ein bisschen umständlich und baut ja auch manchmal so eine Distanz auf. Und das versuche ich zu vermeiden. Also auch Leontine von Schmettow ist prima.
Also ich hätte Sie jetzt nicht Durchlaucht nennen müssen.
Bitte nicht, da hätte ich mich nicht wohlgefühlt.
Inwieweit war Ihre Herkunft ausschlaggebend für die spätere Berufswahl?
Eigentlich gar nicht. Ich muss gestehen, ich habe mich eigentlich immer ein bisschen schwer getan mit meiner eigenen Herkunft, habe auch vieles in Frage gestellt. Wir sind sehr streng erzogen worden und da ist es vielleicht erstmal so, dass man auf Abstand zu diesen Themen geht. Und es war sozusagen auch der Umweg über ganz andere Themen nötig, um sich dann wieder erneut mit einem frischen Blick anzunähern. Und jetzt würde ich einfach sagen, es hilft mir, weil ich in meiner Kindheit durch meine Familie viel mitbekommen habe, viel gelernt habe und vielleicht auch manchmal ein bisschen unbefangen damit auch zum Beispiel Hoheiten umgehen kann. Und auf der anderen Seite, ja, es ist etwas, was mir einfach große, große Freude bereitet.
Wie wichtig war es für Sie, Rolf Seelmann-Eggebert getroffen zu haben vor über 20 Jahren?
Sehr wichtig. Also ich denke, das war sozusagen die Initialzündung, dass ich immer schon seine Filme geschaut habe mit großer Begeisterung. Und dann bin ich irgendwann, er kam als Korrespondent aus London zurück, bei ihm reinspaziert und habe gesagt, mir gefallen Ihre Filme, ich kenne Sie, Sie kennen mich noch nicht, aber ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag machen. Und daraus ist diese 13-teilige Reihe über 13 deutsche Fürstenhäuser entstanden. Und das war natürlich ein großes Glück und auch dadurch die Annäherung zu diesem Thema überhaupt.
Und jetzt lassen wir Sie auch wieder in Ruhe, damit Sie Ihren Film zu Ende schneiden können. Der, das nochmal zur Information, am 31. August im NDR-Fernsehen kommt, 22 bis 23.30 Uhr zum 20. Todestag von Lady Di. Prinzessin Diana, Ikone, Mythos und Königin der Herzen. Das ist natürlich nicht der einzige Film. Es laufen ganz, ganz viele in den verschiedenen Sendeanstalten. Wäre da möglicherweise weniger mehr gewesen? Das sind ja Diana-Festspiele,
ja,
die wir haben.
Da haben Sie völlig recht. Ja, also das fragt man sich natürlich. Aber auf der anderen Seite, was ich doch erstaunlich finde, wie sehr dieses Thema offensichtlich die Menschen wieder interessiert und fasziniert. Vielleicht brauchten wir diese 20 Jahre, um wieder sozusagen bereit und offen zu sein, dahin zu gucken, uns erinnern und zu berühren zu lassen. Und das freut mich natürlich besonders.
Und uns freut, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns noch beziehungsweise ins Studio des NDR nach Hamburg zu kommen. Herzlichen Dank. Viele Grüße nach Hamburg. Leontine Gräfin von Schmettow.
Vielen Dank.
Eins gehört.